der Podcast.
Folge 134, Hitler neu gedacht.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Folge 134 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und jetzt habe ich Podcast anstatt Podcast gesagt. Wäre mir nicht passiert, wenn ich diese Anmoderation, diese Ansprache abgelesen hätte, was ich nicht tue. Ich spreche frei, wie mir die Leber gewachsen ist. Wer das auch immer tut, ist mein Berliner Gegenpart, der Kabarettist mit schwäbischem Migrationshintergrund. Grüß dich, Tilman Lucke.
Hallo, Sebastian Hengstmann, oder ich wäre geneigt zu sagen, abzulesen, guten Abend, meine Damen und Herren, weil die Tagesschau das ja nicht mehr machen darf.
Aber Jens Riewer hat es wohl fast gemacht, ne?
Jens Riewer hat neulich, zwar nicht in der Hauptausgabe, aber in irgendeiner morgendlichen Tagesschau, war so verschlafen, dass er, guten Morgen, meine Damen und Herren, und wäre um ein Haar in Handschellen abgeführt worden, weil das ja einfach nicht mehr erlaubt ist.
Genau, es ist ja bei Strafe verboten. Ich weiß nicht, wo ich es gehört habe, aber Olaf Scholz hat ja bei seiner berühmten Ansprache am 6.11.2024, der Tag, als sich kabarettistische und politische Kontinentalplatten verschoben, hat ja drei Reden vorbereitet. Ich weiß gar nicht mehr genau, also für den Fall, der eingetreten ist, also Lindner entlassen hat, für den Fall, dass die Ampel stabil bleibt und irgend so ein Zwischending, keine Ahnung. Jedenfalls hatte er drei. Und seine größte Angst war, dass der Teleprompter-Onkel ihm die falsche Rede reinlegt. Weil er so nervös ist. Das klingt jetzt doof, aber hast du schon mal mit Prompter gearbeitet?
Ja, ein, zwei Mal, ja.
Und du bist dann so fixiert, Welke hat das auch, genau, bei Kalk und Weg haben das erzählt, genau. Und Welke hat das erzählt, wenn du auf dem Prompter, also wenn du ohne Prompter arbeitest, ist es kein Problem. Aber sobald du mit Prompter arbeitest, bist du so darauf fixiert, weil du musst ja spielen, dass du locker bist und nicht liest, bist du so auf die Worte fixiert, dass du, wenn da irgendwas steht, was du eigentlich nicht sagen willst, dass du es im ersten Moment gar nicht mitkriegst. Er hat dann die Anekdote erzählt, dass wo Jörg Pilawa, weil irgendwann, die Redaktoren haben sich immer bei diesen Verabschiedungen, haben die immer irgendwas anderes hingeschrieben. Eine Verabschiedung ist das Ding vorbei. Sag mal, tschüss, meine Damen und Herren, und schön. Und Pilawa soll denn wohl, so, meine Damen und Herren, tschüss, schön, dass Sie da waren. Und ich fahre jetzt nach Hause und lasse mich ordentlich auf Wiedersehen, meine Damen und Herren.
Ja.
Und bei Riewer ist es wahrscheinlich tatsächlich so gewesen, dass er dieses Guten Morgen, meine Damen und Herren, so intus hatte, dass er das vom Prompter, und fiel ihm auf einmal auch halt scheiße, da steht er da gar nicht.
Mhm. Ja, also ich.
Oder Promptern, die nicht bei der Tagesschau lesen, die wirklich ab. Nein.
Nein, also die haben ja, also es war ja immer so, dass es hieß, die Tagesschau ist noch der Dinosaurier unter den Nachrichtensendungen und die lesen immer vom Zettel ab. Und wenn man sich alte Tagesschau-Ausgaben anguckt, so Wilhelm Wieben oder Werner Feigl, die halten dieses, das ist so ein gelber Zettel auch, die halten den manchmal so richtig so demonstrativ hoch vor sich, damit man den auch in voller Schönheit sieht. Und irgendwann sind sie dazu übergegangen, den Zettel zwar noch in der Hand zu haben, aber da stand dann wahrscheinlich irgendwie, wer das liest, ist doof drauf. Also heutzutage, wenn man das anschaut, doch, ich glaube, die haben noch Zettel, wegen Tradition, aber vielleicht ist es
aber die haben
dasselbe.
Schon den Prompter vor sich laufen.
Genau, also die, also das ist letztlich, irgendwann sind sie ja auch dazu übergegangen, das war eine Riesenrevolution. Ich glaube, das war bei diesem, ich glaube, es war im Zuge dieses Münchner Terroranschlags 2015, dass die plötzlich auch Fragen an die Korrespondenten gestellt haben. Normal ist ja, also es war ja damals auch selten, dass jemand live zugeschaltet ist, nur wenn so eine Entwicklung an dem Abend noch irgendwie relevant war. Und dann hieß es, was hat sich denn jetzt neu ergeben? Oder so, also eine ganz unbeholfene Frage. Und inzwischen ist es ganz üblich, dass sie mit dem Korrespondenten automatisch auch reden, oder dass, also das war, naja, aber sozusagen eine Abkehr von diesem Sprecherprinzip, weil im Gegensatz zu heute, die das von Anfang an seit 1963 gemacht haben, waren Redakteure bzw. Journalisten im Studio und in der Tagesschau waren es immer Sprecher und
SchauspielerInnen.
Ja, oder beziehungsweise und irgendwann, ich weiß gar nicht, wenn sie jetzt jemanden neu einstellen, dann sind die wahrscheinlich auch Journalisten.
Genau, also ich glaube, so die letzte Nicht-Journalistin war ja Eva Herrmann. Und
nee, ich glaube, danach kamen auch noch welche, aber das also das ist so ein schleichender Prozess. Ich würde mir ja tatsächlich die alte Tagesschau noch wünschen, nur mit langweiligen Meldungen, mit ernsten Meldungen.
Genau.
Und auch
genau.
ohne Unterkörper. Also die mussten ja früher keine Hose tragen.
Genau, haben sie auch nicht.
Genau. Ja.
Heiko hat gestern, muss er sich, wir machen jetzt zur Zeit unseren Jahresrückblick und hat gestern auf der Bühne erzählt, wenn Werner Feigl auf dem Bildschirm erschien, sagt, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, sagte seine Oma immer, guten Abend, Herr Feigl.
Ja, das waren noch Autoritäten.
Genau.
Der Kollege Kai Magnus Sting hat mal erzählt, wenn Wilhelm Wieben vorlas, dass Hochwasser ist, dann hat er instinktiv seine Beine gehoben.
So.
Auf dem Sofa.
So. Wie sich das gehört. So, apropos Wirkung von Medien auf Menschen. Es gibt ja den berühmten Spruch von Kurt Tucholsky, Satire darf alles. Dann stellt sich natürlich die Frage, darf man alles mit Satire machen? Also letzte Woche hat sich ja zum 10. Mal der Anschlag auf die Satire-Redaktion des Charlie Hebdo gejährt. Und ja, das wurde ja, das wusste ich gar nicht, dass der Chefredakteur das damals überlebt hat.
Der heutige. Der damalige ja. nicht. Das war okay. Charbonnier. Ja.
Ah ja, okay. Also der ist heute, aber der war damals schon Mitglied der Redaktion.
Ja.
Also den bloß interviewt hatten und...
Genau, also es gab wenige Überlebende und es gab einige Redakteure, die irgendwie zufällig nicht anwesend waren. Einer hatte verschlafen und so und einer ist auch letztes Jahr gestorben, der so Anfang 40 war, weil er halt so schwere Verletzungen hatte. Und so war das damals. Und ich kann mich noch gut an diese Sache erinnern, weil das halt für mich auch so ein relevantes Thema war. Zum ersten Mal waren wir Satiriker ja im Fokus der Nachrichten. Normal sind wir immer nur die Hofnarren, die irgendwie zugucken und irgendwas kommentieren.
Mit unserem Staatskabarett.
Genau, und dann, und das war dann plötzlich. Es war ja auch eine beeindruckende Solidaritätswelle, Millionen Demonstranten weltweit, vor allem in Frankreich, aber auch in Deutschland, mit diesem Schild Je suis Charlie. Und plötzlich waren dann alle einer Meinung. Und sogar Netanyahu und Abbas haben in Paris Hand in Hand demonstriert, beziehungsweise da waren noch ein, zwei Regierungschefs dazwischen, aber letztlich so eine Wand aus Regierungschefs, die dann zusammen gegen Terror demonstriert haben. Das gab es seither auch nicht mehr. Naja, und diese ganzen Karikaturen, die danach aufkamen, die waren ja dann wirklich auch weltweit extrem originell. Zum Thema Karikatur, Pressefreiheit, Terrorismus. Und ich hatte da, wir hatten da unsere Late-Night-Show gar nicht so lang, ein Jahr. Und die war anderthalb Wochen nach dem Anschlag. Also der Anschlag war mittwochs und unsere Show war dann für freitags angesetzt. Und es war, ich kann mich erinnern, das war halt so eine spannende Zeit, weil man natürlich, wir haben diese Show ja immer extra just in time gemacht, aktuell. Und dann halt wirklich dieses Oberthema, was sich dann plötzlich durch die ganze Show zog, weil es so umfassend war.
Ja, verstehe schon. Also mich hat das damals auch so schockiert und aber mich hat halt dieses Denken, ja, also in was für einer privilegierten Gesellschaft wir dann doch leben und wie stark hier Meinungsfreiheit dann tatsächlich doch ist. Also natürlich kann das in Deutschland auch jederzeit passieren, aber das war schon, und dann natürlich immer das krasse, boah, das ist schon 10 Jahre her. Daran merkt man ja, dass man alt wird.
Ja, aber wenn ich sagen müsste, was mich geprägt hat auf der Bühne, dann gehört dieses Ereignis unbedingt dazu, weil es einfach so eine, von außen, es ist ja unsere Entscheidung als politische Kabarettisten, auch Sachen von außen dann unser Tun bestimmen zu lassen. Und das war
genau.
schon aufregend, vor allem, weil ich, das war ja damals Anfang Januar und das hat, diese ganzen Satire-Sendungen im Fernsehen haben ja da Winterpause. Und es gab damals tagelang, ich habe das dann richtig vermisst und der WDR hat eine Extrasendung Mitternachtsspitzen dann ins Programm genommen.
Stimmt, also, ich erinnere mich, ja.
Und die war auch dann besonders gut, aber das ist heute nicht mehr vorstellbar, dass irgendeine Redaktion sagt, so, jetzt brauchen wir unbedingt eine Extra-Satire-Sendung, weil weil es halt nicht so eine Relevanz, also die Satire hat für Relevanz.
Das weiß ich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass zur Bundestagswahl um Satire-Sendungen nur so wild. Hast du deine Einberufung eigentlich schon bekommen?
Für den Führerschein oder was?
Nee, fürs Wahllokal.
Achso, ja. Nee, ich wollte jetzt darauf anspielen, dass die Jahrgänge, die noch den DDR-Führerschein haben, ja jetzt bis nächste Woche ihren Führerschein umtauschen müssen. Also du, genau. Oder?
Nee.
Du nicht.
Pass mal auf, ich bin 46 Jahre alt. Ich habe meinen Führerschein 1996 gemacht.
Ach so.
Wenn ich da noch einen DDR-Führerschein gekriegt, ich habe den ja nicht in Zwickau gemacht.
Nee, also kleiner Seitenhieb. Die Wahlhelfer-Einberufung, die habe ich bekommen, ja, wieder für ein Briefwahllokal.
Sehr schön. Ich bin wieder in meinem Wahllokal, wo ich letztes Mal auch war, und habe diesmal allerdings einen neuen Wahlvorsteher. Ich habe den alten Wahlvorsteher, aber neuen stellvertretenden Wahlvorsteher, weil der letztes Mal war ja Kommunalwahl, da ist er selbst mit angetreten und durfte nicht mit ins Wahllokal.
Mhm.
Und jetzt bin ich mal gespannt, weil der ist Ministerialbeamter. Grüße, Cedric. Bin mal gespannt, ob wir uns verstehen werden, weil der ist sehr korrekt. Also laut Aussagen ist der sehr korrekt. Ich bin mal sehr gespannt.
Oh je.
Es ist ja Gott sei Dank nur die Bundestagswahl auszuzählen.
Ja,
hatten wir ja 4 Wahlen auszuzählen.
Ja, aber das heißt, es dauert halt eine Stunde länger, als es müsste.
Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich habe mit ihm noch nicht zusammengearbeitet. Ich bin sehr gespannt. Ist ja ein Genosse von mir. Ich werde am Samstag mit ihm auch Wahlplakate hängen fahren. Wir machen das vormittags. Nachts trauen wir uns nicht.
Ja.
Nicht, dass man aufs Maul kriegt. In Egeln glaube ich nicht. Also es ist nicht so, dass du den Egel nicht aufs Maul kriegst, aber aus anderen Gründen.
Mhm.
Ja. Apropos extremistisch waltende Kräfte. Für alle historisch Interessierten, hattest du nicht sogar mal ein oder zwei Semester Geschichte studiert?
Ja, ja.
Doch, hast du auch, ne? Wir müssen die Welt ja auf den Kopf stellen, zumindest die deutsche Welt, zumindest das politische Spektrum. Hitler war ein Kommunist. Meine Frau hat übrigens gestern sich zuschicken lassen, du kannst ja über KI so Songs machen lassen.
Mhm.
Das geht ja jetzt. Und da hat sie einen Song machen, oder hat sie, nicht sie selbst, aber irgendeinen Song gekriegt. Hitler war ein Kommunist, so mit Volksmusik-Dings. Ja, also, dass Alice Weidel komplett einander Klatsche hat, das wissen wir ja alle. Aber das ist so ein, also, was hast du gedacht, als sie das gesagt hat? Als du das erste Mal gehört hast, dass sie den Scheiß gesagt hat?
Ja, Verschiedenes. Also, ich habe das natürlich nicht selbst verfolgt, dieses seltsame Interview, aber ich habe es dann auch über Besprechungen alles nochmal nachvollzogen. Das muss ja ein unglaublich fremdschämender, also auch eine ganz, also über eine Stunde, und am Ende hat sie das sogar beendet, weil sie sagte, ich habe nichts mehr zu sagen. Also Elon Musk, dem ist ja einfach langweilig, der chillt da sein Leben, und der wäre heute noch zugange mit ihr, wenn sie es nicht beendet hätte. Und das ist ja kein Interview.
Sie wollte eigentlich, das glaube ich auch gar nicht, oder?
Naja, ich meine, sie ist ja zum Beispiel gegen die Tesla-Fabrik in Brandenburg. Und also es ist nicht immer ganz konsistent, aber das ist ja oft so bei Rechtsextremisten, dass immer, man ist gegen das eine und dann gegen das andere und gegen den bösen Ami, aber gegen Trump und Musk ist man da, für Trump und Musk ist man da. Naja, und also.
Das ist halt das Problem mit extremistischen Positionen.
Dass immer alles so absolut ist und dann gegeneinander nicht gegeneinander gehalten werden kann. Ja, also dieses Geschwätz von Hitler und dem Nationalsozialismus, wie es ja auch schon heißt, das ist ja in rechten Kreisen ganz üblich. Diese Erzählung, Hitler war gar nicht so schlimm, aber er war, also es ist ja auch wieder nicht konsistent. Entweder man findet Hitler geil, dann gehört er ja zur eigenen Seite, oder man sagt, der war von den anderen. Ob der dann so schlimm war oder nicht, oder beziehungsweise natürlich sagt Weidel, Hitler war schlimm, weil er ja genauso war wie die Linken, nämlich alles verbieten, alle die fremden Meinungen unterdrücken. Aber das Schlimme ist, es gab ja auch linken Totalitarismus bei Stalin und Mao, aber
sie hat ja auch selbst gesagt, Stalin und Hitler sind das gleiche Geistes Kind oder Brüder im Geist oder unseren Scheiß hat sie erzählt.
Ja, das hat gewisse Ähnlichkeiten, aber die Hauptideologie der Nazis war halt der Rassismus, und das war es in Russland nur mit Einschränkungen. Natürlich waren
Moment mal, Stalin war ja in dem Sinne auch kein Linker.
Nee, also das nicht. Aber es ist halt natürlich, also diese Erzählung bei Rechtsextremen ist ganz normal und manchmal schwappt halt was in dann in die Blase der normalen Welt, was dort sich jeder seit Jahrzehnten erzählt. Also bis ich mal zum ersten Mal von irgendwelchen Reichsbürgern gehört habe, ja, das ist ja da seit Jahrzehnten, das gibt's ja.
Ja, du bist ja aber auch sehr babbelig.
Naja, also es gibt Sachen, die dann plötzlich durch solche Anlässe, zum Beispiel das Interview, nach außen dringen. Ja. Aber was soll man dazu sagen? Der Bundestag prüft jetzt, ob das unerlaubte Wahlbeeinflussung ist, weil aus dem Ausland darf man ja gar nicht an deutsche Parteien spenden oder so. Und dieses Interview war ja kostenlos und dann gibt es da vielleicht jetzt noch ein Nachspiel.
Die Äußerungen zeigen ja auch immer mehr dieses Verbotsverfahren, dass das für mich in immer realistischeren, also in immer sinnvollere Nähe rückt. Ich meine, es wird nicht kommen, also das glaube ich nicht, aber trotzdem, ja.
Aber dafür muss ja das NSDAP-Verbotsverfahren jetzt aufgehoben werden, weil es anscheinend ja gar nicht so schlimm war.
Genau. Das Problem ist, glaube ich, was der große Irrtum, den sie da macht, sie hat ja gar nicht so Unrecht, indem sie sagt, Gleichschaltung und so weiter und so fort. Aber das sind ja keine linken Positionen. Das sind einfach extremistische Positionen. Also Positionen von, wer nicht meiner Meinung ist, der wird abgeschaltet. Aber das hat nicht mit links oder rechts zu tun.
Ja, und das ist
das, heißt, also Hitler hatte das, ja, aber das, was an ihm rechts war, war nicht das, sondern das, was an ihm rechts war, war der Rassismus, war die Überlegenheit der weißen Rasse und so weiter. Das war an ihm rechts. Während die Linksextremen in der DDR zum Beispiel, die hatten ja ähnliche Strukturen drauf, aber denen war halt immanent dieses alle Bürger sind gleich und so weiter. Also ich will das jetzt nicht vertiefen, aber du weißt, was ich meine.
Ja, und Gleichschaltung, oder das wirft sie ja den Mainstream-Parteien und Medien auch vor, aber das ist ja auch so ein Charakteristikum von Extremisten, dass sie anderen das vorwerfen, was sie ja selber wollen. Und das passt dann, genau. Also das ist halt wirklich so eine Traumwelt. Ja, wir sind die Guten, wir sind für die Vielfalt und dann müssen wir aber, also ich finde, am absurdesten fand ich tatsächlich auf ihrer Parteitagsrede, die war ja auch von Gift und Galle nur so angefüttert, wir reißen alle Windräder raus. Wenn wir drankommen, dann reißen wir alle.
Windkraftwerke, hat sie gesagt, ja, Windkraftwerke.
Ja. Und das muss man sich mal vorstellen, wie sie persönlich an so einem Bagger steht und sagt, hier, den da weg und
naja,
den daneben auch. Also das, wie will man das denn machen? Das ist ja privatwirtschaftlich und
na gut, du kannst ja Gesetze erlassen.
Genau.
Ach naja, das Problem ist, also das ist ja auch mal viel, viel so Klientel abfrühstücken. Ich würde versuchen, sie da zu packen. Also, dass man sie in Talkshows einlädt und sagt, ah, sie sind also gegen Hitler. Ja, natürlich. Also sie distanzieren sich definitiv von der Politik von Adolf Hitler und sie wollen mit Hitler nichts zu tun haben. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dann 10% ihrer Wähler verlieren.
Ja, aber das ist ja auch so, bestimmte Dinge muss man ja sagen, die man nicht so meint als Rechtsextrem. Mhm. Ich glaube nicht, weil es ist ja überhaupt nicht glaubwürdig, dass sie sich von den Nazis distanziert.
Ach, ich glaube, bei ihr ist das schon glaubwürdig. Sie ist so ein bisschen so, bei ihr habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, sie ist so wie die Merkel in der CDU. Sie ist da irgendwie reingerutscht, aber unter anderen Bedingungen. Sie ist ja kein Nazi, sie ist ja Libertäre. Wenn sie Nazi wäre, wäre sie nicht mit einer Frau zusammen und hätte, verstehst du, was
ja,
ich meine?
Ja, sie kommt sie halt ist aus, kein der, klassischer aus Nazi. Der extremen Wirtschaftsecke, aber trotzdem, ja. Sie ist natürlich eine Opportunistin, die sich da hochgedient hat und sie wollte ja Höcke rausschmeißen. Irgendwann hat sie gemerkt, nee, es geht nicht mit ihm, also es geht nicht gegen ihn, also muss ich auf seiner Seite sein. Und noch quasi immer das, was er ja, sagen ja, würde, direkt noch schlimmer, noch radikaler. Und also das ist ja schon so, sie ist ja in ihrem ganzen Auftreten extrem radikal, viel schlimmer als zum Beispiel Gauland oder Chrupalla es wären. Allein in diesem,
genau,
in dieser Bosheit des Gesichts, auch dieses Gesicht ist ja so unglaublich böse, wenn sie anfängt zu reden.
Böse.
Ja.
Genau.
Naja.
Naja, ich glaube, sie ist im Moment zumindest das gesichtigste Gesicht, was die AfD jemals hatte. Es gab ja nie so eine eindeutige Führungsfigur wie Alice Weidel.
Naja, vor der Bundestagswahl 2017 war es schon die Petri, aber auch nur sozusagen naja, auf dem Höhepunkt
ja,
der
Wahlkampagne. Ja, aber die Petri wurde immer noch flankiert von Gauland.
Mhm.
Ja, aber sie wurde immer noch flankiert von Gauland, von Höcke und so weiter. Das ist alles weg. Die sagen ja nichts mehr. Chrupalla kommt im Prinzip nicht mehr zu Wort. Höcke ist völlig verschwunden, weil der wahrscheinlich wirklich wartet. Oder man hat ja auch im Zuge dieser Thüringenwahl gesehen, wes rhetorisches Talentes er ist. Der ist ja wirklich eine Pfeife. Das darf man ja nicht vergessen. Also wenn es Höcke jemals schafft, Vorsitzender dieser Partei zu werden, dann aus ideologischen Gründen. Nicht, weil Höcke ist ja mit Abstand kein Hitler, also weit weg davon, Hitler zu sein. Also zumindest rhetorisch und von der Ausstrahlung und so weiter und so fort.
Ja, ich glaube, der will gar nicht Vorsitzender werden. Der will halt den Inhalt vorgeben. Oder die. Es gibt ja Vorsitzender, dann hätte er eben viel, viel auch zu tun mit Bürokratie oder mit Sachen, für die er sich nicht so interessiert, sondern er agitiert genau. Halt. Und auf Parteitagen sieht man ihn wahrscheinlich auch immer, wie er so von Tisch zu Tisch geht und dann so seine Parolen ausgibt oder seine Anweisungen. Ja.
Naja, ich glaube aber, dass du als Vorsitzender ja den Vorteil hast, dass du die Agenda setzt. Also ich weiß nicht, es ist mir auch scheißegal. Von mir aus verbietet die Partei, aber wählt sie nicht. Wählt sie einfach nicht, das wäre nett. Wählt was anderes.
Es gibt so viele andere Parteien. Für dieses Podcast auch keine Neuigkeit.
Das glaube ich auch, ja. Ach, keine Ahnung, es ist halt extrem nervig.
Ja, da gab es noch eine lustige Anekdote von diesem Interview. Im Berliner Abgeordnetenhaus war so ein AfD-Empfang, weil jede Fraktion hat ja manchmal, also darf ja da manchmal was veranstalten. Und da gab es ein Public Viewing von diesem Weidel-Interview. Und dann haben sie aber sehr schnell gemerkt, dass sie das doch in einen Nebenraum verlegen, weil es doch nicht so vorteilhaft und nicht so interessant war. Und dann gab es die Geschichte, dass ein AfD-Mitarbeiter wohl direkt vor diesem Fernseher saß, also in der ersten Reihe, und deutlich vernehmbar einschlief und schnarchte, sodass sich Beatrix von Storch persönlich bemüßigt fühlte, dafür zu sorgen, dass er aufgeweckt würde. Und er hat sich dann gerechtfertigt, er sei eigentlich nur ein Mitarbeiter, der auf das Material und die Sachen und die Geräte aufpassen sollte. Aber genau das macht man ja im Schlaf nicht. Naja, also das zeigt, glaube ich, am besten, was die eigene Partei davon hält. Aber man darf natürlich, und das gilt ja für andere Parteien auch im Wahlkampf, das muss alles ganz toll gewesen sein, ja.
Genau. Okay, was soll man dazu sagen? Ich kann es im gewissen Sinne nicht nachvollziehen, aber ich glaube, in ihrer eigenen Logik macht das alles irgendwie Sinn. Sie tun mir jetzt auch so ein bisschen leid. Ich meine, was jetzt tatsächlich, letzte Umfrage, die ich gelesen habe, war von Insa. Insa ist ja immer so ein bisschen, naja, doch, also da sind die Ergebnisse immer etwas recht oder extremistischer, als sie dann in Wirklichkeit sind. Aber da ist die AfD jetzt wohl irgendwie bei knapp 22%. Das heißt, so, das haben wir ja letzte Woche schon nochmal gesagt, aber jetzt noch mit so ein bisschen mehr Abstand. Richtig scheint sich das alles auch nicht wirklich auszuwirken. Also ich hoffe es zumindest. Ja. Hast du schon überlegt, Robert Habeck an deinen Küchentisch einzuladen?
Ja, müsste ich erstmal aufräumen, es wäre so umständlich. Ja, also genau. Ich glaube, das reicht mir, wenn ich den so sehe im Fernsehen.
Genau.
Ja.
Genau. Wirst du Wahlplakate hängen?
Nee. Ich bin ja kein aktives Parteimitglied. Ich gucke mir die nur an und schau mal, ob die anderen Parteien genauso wie die SPD lauter Sachen aufhängen, die man dann als QR-Code gar nicht scannen kann, oder ob sie schlauer sind.
Du, ich weiß gar nicht. Ich habe die noch gar nicht gesehen. Ich muss die jetzt, wie gesagt, in Sandamt hängen. Wenn das wirklich diese QR-Code-Dinger sind, dann mache ich für die letzte Folge nochmal ein besseres Foto einfach. Mhm. Du hast mir ja noch eine andere Variante geschickt, aber die war auch nicht wirklich wesentlich besser. Dann mache ich mal ein echtes Foto. Dann könnt ihr in der Folge vom letzten Podcast in echt, oder ich stelle es hier nochmal rein. Okay. Ich weiß es nicht.
Ja, apropos, wo wir beim Thema AfD waren, da gibt es auch eine Meldung, nämlich das Unwort des Jahres wurde gekürt und es ist Biodeutsch. Ja, Überraschung. Das Wort Biodeutsch ist nachgewiesenermaßen seit 1996 im Umlauf unter Migranten. Also,
ach, so lange schon?
Ja, also es ist alles ein bisschen öde. Das andere, da gibt es ja immer so ein stellvertretendes Wort, das ist Heizungsverbot, das kennen wir auch von 2023. Anscheinend hatten die irgendwie keine Lust und haben schon letztes Jahr einfach Vorratsbeschlüsse getroffen. Genau. Es ist nicht so, und es ist halt immer so ein Gutmenschenwort, das nervt mich in den letzten Jahren immer mehr, weil es halt immer ja immer aus einer bestimmten Ecke in eine andere Ecke zielt. Und tatsächlich am bemerkenswertesten ist, da, es gibt ja auch immer in dieser Jury vom Unwort des Jahres gibt es immer so Gastjuroren, und die dürfen dann immer ein eigenes Wort noch zusätzlich einbringen, das dann protokolliert wird. Und da gab es diesmal zwei Gastjuroren, nämlich Meron Mendel und Saba Nurcema. Das sind so ein Ehepaar, also er Jude, sie Muslima, also ganz sozusagen ganz Vogue und halt leider ja auch relativ antisemitisch drauf, beziehungsweise die Dame berät die Bundesregierung beim Thema Anti-Islamismus oder Islamfeindlichkeit, wie man es ja so schön sagt, Islamophobie. Das heißt, da kennt sie sich sehr gut aus, aber mit dem Antisemitismus nicht. Und die beiden haben jetzt vorgeschlagen, als Gastunwort den importierten Antisemitismus, weil wir wissen, den gibt es gar nicht, ja. Also der ist, ist alles die Moslems in Neukölln, die ja jetzt wieder, heute Morgen habe ich gelesen, Waffenstillstand in Gaza und es wird natürlich mit Süßigkeiten auf der Straße in Neukölln gefeiert. Und die werden jetzt nicht feiern, dass da ein paar der Geiseln freigelassen werden, die seit über einem Jahr da in Terrorgewalt sind, sondern da wird wahrscheinlich gefeiert, dass eine Menge Terroristen auch und Mörder aus den israelischen Gefängnissen freigelassen werden im Gegenzug. Also das ist so unverschämt zu behaupten, oh, die bösen Deutschen, die schieben jetzt ihren Antisemitismus, den es natürlich gibt. Es gibt den Rechtsextremen, es gibt den Linksextremen, es gibt aber den dritten auch noch, den importierten. Und dann muss man sagen, also wer sowas als Unwort abkanzelt, der hat in unserer freien Gesellschaft eigentlich nichts verloren. Naja.
Genau. Okay. Gut.
Aber dann gibt es tatsächlich.
Ich persönlich wollte nur sagen, ich finde das Wort Biodeutsch natürlich auch komplett Schwachsinn, weil sowas gibt es überhaupt nicht. Das ist totaler Blödsinn, das ist ein Kampfbegriff und es ist. Aber ja, ob es jetzt wirklich das Unwort des Jahres 2024 ist, darüber kann man sich natürlich trefflichst streiten.
Ja, dann. Es gibt so viele andere, also es gab ja gute Unwörter in der Geschichte, also was weiß ich, Kollateralschaden ist sowas, wo man sagt, bei einem Krieg oder bei einem Kriegseinsatz und früher gab es noch nicht so, sage ich mal, so intelligente Waffen wie heute. Heute gibt es weniger Kollateralschäden, einfach weil die Waffen fortentwickelt wurden. Das muss einem ja nicht gefallen, aber tatsächlich kann ich mich erinnern, im Kosovo-Krieg 1999 war das Unwort des Jahres, Kollateralschaden. Und da gab es auch Dutzende, Hunderte Tote manchmal, weil man einfach das falsche Ziel getroffen hat.
Genau.
Und das gehört eben zu den Sachen, die, sagen wir mal so, weniger schlimm geworden sind in den letzten Jahrzehnten. Da kann man sich eben auch drüber freuen. Naja, was aber tatsächlich diese Woche mehrfach ist, also Vereidigungsfall, nämlich Donald Trump natürlich erstens, aber zweitens gibt es auch zwei Länder, in denen sich jeweils zwei Präsidenten vereidigen lassen, weil es so schön ist, nein, beziehungsweise weil die Wahlen so gut verlaufen sind für beide Seiten, also in Mosambik, gab es gestern eine Doppelvereidigung und noch ärger natürlich in Venezuela. Das ist ja auch ein Land, was immer sehr gut wählt. Und ich weiß nicht, ob wir das letzten Sommer berichtet hatten, da hatten wir Sommerpause. Da gab es ja diese Präsidentschaftswahl und in der ersten Veröffentlichung hatte Maduro, der offizielle Präsident, der hatte 51,2% und zwar nicht gerundet, sondern ganz genau. Also
exakt.
Ja, genau, also wenn man jetzt, die haben sich schon Wählerstimmen dazu ausgedacht und wenn man die durch die Gesamtanzahl teilt, dann ist es eben die genaue Zahl, die gerundet 5,199999% ergibt. Also und noch schlimmer, der Gegenkandidat hatte 41,2% oder 41,19999% und alle anderen Kandidaten, es gab 8 weitere, die haben zusammen 4,600% wurden gar nicht weiter aufgeschlüsselt. Also diese Wahlbehörde war damals im ersten Durchgang sogar zu faul, die 8 Gegenkandidaten nochmal mit eigenen sehr gerundeten Zahlen zu versorgen. Na, und dann hieß es, nein, das waren nur vorläufige Zahlen. Also sie haben quasi die Prozentzahl eingegeben in Excel und dann eine Zahl ausrechnen lassen. Anders, ja, ist ja auch mal eine interessante Mathematik. Naja, und dann haben sie gesagt, nein, wir warten auf das amtliche Endergebnis. Und das war natürlich noch ein bisschen besser für Maduro. Das war jetzt krumm, also so wie es sich gehört. Es war also noch fast ein Prozentpunkt besser. Aber dann lag die Anzahl der ungültigen Stimmen bei genau 0,41000%. Also da hat man es dann doch das noch reingeschmuggelt.
Die scheinen das... Ja. Die scheinen eine sehr symmetrische Bevölkerungsstruktur, eine sehr mathematisch korrekte Bevölkerungsstruktur.
Genau, die sprechen sich alle ab vor der Wahl. Naja, und dieser Maduro ist jetzt am 10. Januar oder am 9.9999. Januar quasi vereidigt worden, weil es traditionell der Tag der Amtszeit ist, der erste Tag. Und sein Gegenkandidat Edmundo González ist auch jetzt, also die alle Wahlbeobachter sagen, der hat mindestens 50 oder eher 60% der Stimmen gekriegt. Also die Opposition hat es geschafft, eben überall die Wahlprotokolle einzusehen. Und wenn man die addiert, dann kommt dann doch tatsächlich etwas anderes raus. Und jetzt aber tatsächlich, Maduro hat ja natürlich, das hat man alles vor sechs Jahren auch schon probiert. Er hat halt die Macht und das kann man, das ist eben da. Das muss einem nicht gefallen, aber die Opposition hat einfach keine Chance da, sich einzusetzen. Aber Maduro ist schon wieder aktiv geworden. Jetzt, wenn Donald Trump fordert, Panama, Kanada und Grönland sich einzuverleiben, hat jetzt er den USA seinerseits gedroht, Puerto Rico zu annektieren. Da freue ich mich drauf.
So, das wird lustig.
Wenn der da einfach sagt, ja, also ich probiere es mal. Könnte sich mal bei seinen argentinischen Amtskollegen oder bei Milei quasi informieren, wie dem seine ideologischen Vorgänger 1982 das probiert haben mit den Falklandinseln. Viel Spaß.
Genau, war ja auch lustig. Wen das interessiert, empfehle ich die historische Dokumentation The Crown. Da wird das auch nochmal schön beschrieben auf Netflix. So, hast du noch eine lustige Anekdote, Begebenheit, sonst irgendetwas?
Nee, das war sie eigentlich genau gerade. Also das ist jetzt abgehandelt. Und ich freue mich drauf, dich heute Abend zu treffen. Das darf man so viel
verraten. Wir treffen uns mal wieder leibhaftig.
Ja.
Genau, wir können es mal wieder anfassen. Heute Abend ist nämlich die Eröffnungsveranstaltung des Studentenkabarettfestivals Einfälle in Cottbus, wo mein Bruder und ich die große Ehre haben, zusammen mit dem Ensemble Weltkritik und noch einigen anderen die Eröffnung zu gestalten. Dann müssen wir leider wieder zurück, weil unser Jahresrückblick läuft. Den setzen wir heute Abend quasi für einen Abend aus, für die Eröffnung des Studentenkabarettfestivals. Meine Frau bleibt aber länger, ich werde mir Interessantes berichten lassen.
Und ich habe da noch einen schönen Gag, den ich vor genau 10 Jahren von euch gehört habe.
Und das wäre?
Wir hatten ja am Anfang über Charlie Hebdo gesprochen.
Ja.
Und mir ist damals tatsächlich aufgefallen, das fand ich auch ganz seltsam, dass dann dieses Festival im Januar war, also wenige Tage nach dem Anschlag. Und mir ist aufgefallen, dass sozusagen die meisten Kollegen, die wir da getroffen haben, ja Dienst nach Vorschrift gemacht haben und gar nicht so auf diesen doch recht relevanten Vorfall eingegangen sind. Also wir natürlich bei Frisch Gepresst und ihr und sonst eigentlich niemand. Was auch wiederum, so ein bisschen, es muss ja nicht jeder Kabarettist politisch sein, das ist ja nicht zwingend, aber irgendwie fand ich es bisschen schal, weil als ob die das nicht mitgekriegt hätten oder als ob das sie nicht angehen würde. Naja, und jedenfalls bei der damaligen Eröffnungsveranstaltung das ist so ein typischer Garderoben-Gag, den man sich kurz vorher ausdenkt, dann sagte, ja, hattet ihr den Dialog, ja, alle sagen jetzt Je suis Charlie, jeder sagt Je suis Charlie, nur einer nicht, nämlich Barack Obama, der sagt Je suis Ken.
So, Je suis Ken, genau. Stimmt, den haben wir auch schon ewig nicht mehr gemacht. Ja, just we can. Damals haben wir übrigens auch das große Prinzip des Gag-Sharings eingeführt. Wenn irgendwas thematisch war, haben wir gefragt, und was hast du? Aha, was habt ihr? Und da wir ja immer meistens parallel aufgetreten sind, konnte man sagen, ihr könnt den auch machen.
Ja, das können wir eigentlich mal wieder machen.
Ja, genau. Warum auch nicht? So, liebe Hörenden, das soll es gewesen sein. Wenn ihr Interesse habt, schreibt uns bitte oder kommt nach Cottbus. Dann könnt ihr uns anfassen. Schreibt an luke@hengstmanns.de auf unserer Homepage luke.hengstmanns.de direkt unter dieser Folge. Wir würden uns freuen und das Internet spinnt heute so ein bisschen. Ich hoffe, Tillmann ist noch da. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
Bis dann.